Grüß Sie, mein Gast heute ist der Schauspieler Jörg Hartmann. Herr Hartmann, man hat bei Ihnen den Eindruck, Sie können alles außer langweilig. Also als Schauspieler wie auch im Leben, über das Sie jetzt biografisch geschrieben hat, könnten Sie sagen, wann Sie sich zuletzt wirklich gelangweilt haben?
Also erstmal danke für das Kompliment. Das ist eine schwierige Frage. Langeweile scheine ich irgendwie gestrichen zu haben aus meinem Leben. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich mich zuletzt mal gelangweilt hätte. Nee.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Jörg Hartmann, Tatortkommissar und Autor.
Ja, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Also Langeweile kennen Sie nicht, aber aufgeregt dagegen wahrscheinlich öfter und weniger lang her?
Ja, definitiv. Also das war bei einer Buchpremiere, als ich mich jetzt aus dem Fenster gelehnt hatte, ein Buch geschrieben und es veröffentlicht habe. Da habe ich natürlich eine gewisse Nervosität verspürt, ja, weil das war jetzt fremdes, neues Territorium, was ich da betreten habe.
Aber das war da nicht aufgeregt im Sinne von aus der Hose geknallt?
Nee, so ein gewisses Lampenfieber ist ja gut. Mhm. Das gibt einem sogar den Kick, den man braucht. Wenn ich jetzt zu entspannt wäre, wäre das auch nicht gut. Also aber alles im Rahmen.
Und richtig aus der Hose geknallt?
Nee, aus der Hose geknallt. Ist ein schöner Begriff. Wann bin ich mal aus der Hose geknallt? Wahrscheinlich nicht auf der Bühne, das war dann irgendwo anders.
Okay. Wie gehen Sie dann damit um, gerade wenn so eine Aufregung, wie Sie auch sagen, oder leichtes Lampenfieber oder so da ist, pflegen Sie das dann sogar, weil Sie sagen, das tut der Konzentration und Spannung ganz gut oder bemühen sich dann möglichst wieder runterzukommen?
Also es hält sich, wie gesagt, Gott sei Dank in Grenzen. Nicht, dass ich mich da extrem wieder runterbringen muss, aber ich versuche mich zu sammeln, darauf zu vertrauen, dass ich alles weiß und alles kann und mich auf den Moment zu konzentrieren. Zu wissen, ich schmeiß mich jetzt da rein, sei wach, sei bei den Partnern und beim Publikum und dann wird das alles schon gelingen. Und dann segne ich mich. Segnen in Anführungsstrichen.
Wow.
Ich sage Ja zu mir, Ja zu dem Publikum, Ja zu der ganzen Veranstaltung.
Ist das so der richtige Floskel, der richtige Ritus dann?
Ja, verrückt. Vielleicht ist es auch mittlerweile ein Zwang geworden. Ich kann gar nicht mehr anders.
Okay, und dann funktioniert's.
Bis jetzt ja, toi toi toi, ja.
Heftige Emotionen charakterisieren ja immer wieder auch den Dortmunder Kriminalkommissar Faber, den Sie spielen, seit 2012 im Tatort. Nicht unbedingt immer nur positive Emotionen. Spielt sich Unglück leichter als Glück?
Also wahrscheinlich würde es sich schwerer spielen, das Glück, weil das ist nicht lange genug interessant. Ich glaube eher, man muss in allen Geschichten, in der Literatur, bei Filmen etc., ist eigentlich nur das Unglück interessant, wenn es irgendwann reinbricht. Das Glück hält vielleicht nur 1, 2, 3 Minuten und dann muss was passieren. Das ist eher meine Theorie dazu.
Naja, und so kennen wir Sie eben als immer wieder in Krisen fallenden Kommissar, genauso wie als Stasi-Mitarbeiter Falk Kupfer zum Beispiel in der Serie Weißen Sie, für die Sie auch den Fernsehpreis bekommen haben. Wie wäre es denn mal ganz anders mit Traumschiff oder Inga Lindström, Herzkino? Lehnen Sie sowas ab oder gibt es gar keine Anfragen in die Richtung?
Nein, das bietet man mir gar nicht an. Ich bin wahrscheinlich nicht hübsch genug dafür. Also wenn ich mit der Torte und den vielen Wunderkerzen übers Traumschiff laufe, ich sehe halt nicht so aus wie Sascha Hehn.
Sie würden es aber nicht grundsätzlich ablehnen?
Naja, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was man mir da bieten müsste, um dass ich da mitspiele, ehrlich gesagt.
Ich habe schon
Nein,
es mit,
würde
mit
mich jetzt nicht wahnsinnig
Kollegen,
reizen.
Aber ich habe mit einigen Kollegen von Ihnen schon gesprochen, die wirklich sagen, das sei dadurch, dass es eben die Verbindung aus Urlaub und Arbeit ist.
Nee,
das seien also
aber auf so einem Kreuzfahrtschiff, nee, das wäre für mich ein Albtraum, eine Albtraumvorstellung. Auf so einem Kreuzfahrtschiff die ganze Zeit zu hängen, in so einer schwimmenden Stadt, nee, danke.
Seekrank?
Nee, aber mit so vielen Menschen da zusammen in so einem 12-stöckigen Monster ans andere Ende der Welt? Was soll ich denn da? Und dann mal schnell an Land hetzen? Nee, dann nehme ich mir lieber Zeit, da gehe ich lieber tief in die Natur.
Urlaubsform Einsiedelei?
Ja, vielleicht. Also Cornwall ist schon attraktiver, vielleicht dann doch ein Rosamunde Pilcher, wenn ich den Bad Guy geben darf.
Haben Sie denn für diesen Sommer schon Urlaubspläne?
Ja. Habe ich. Aber ich verrate jetzt nicht, wo.
Ja, super. Ich freue mich über die Antwort, ja. Weil Sie meinen, dass dann der 12-Stöcker gleich wieder vorbeigefahren kommt, wenn Sie sagen, an welchem Strand Sie liegen.
Ja, naja, ich glaube, so spannend bin ich nicht, dass der gleich vorbeikommt.
55 ist so das Alter, was im Raum hängt.
Warum müssen Sie in die Wunde pieksen?
Ist es so? War das ein Grund, jetzt Teile Ihres Lebens aufzuschreiben?
Nein. Der Grund war wirklich der Tod meines Vaters und seine Demenz, die in den letzten Lebensmonaten immer schlimmer wurde. Und das Gefühl, dass halt viel von seiner Geschichte verschwinden wird, dass er verschwindet. Und ich wollte Dinge festhalten und aufschreiben. Klar ist man in so einem gewissen Alter, wo man dann, wenn ein Elternteil auch geht, vielleicht eine Phase der Reflexion hat, zumal ich ja auch im ersten Lockdown das alles angefangen habe aufzuschreiben. Diese Zeit, diese Corona-Zeit war ja auch vielleicht im besten Fall eine Zeit der Reflexion. Aber das Alter jetzt an sich war nicht der Grund, dieses Buch zu schreiben. Nein, also ich halte mich jetzt auch nicht für alt genug und so wichtig, dass ich jetzt, ich nenne es ja auch gar nicht Autobiografie, aber eine zu schreiben und über mein ach so wichtiges Leben zu erzählen, nie. Ich fand eher viel spannender, das über die Geschichten der anderen zu erzählen.
1:1 der Talk auf Bayern 2 heute mit Jörg Hartmann, dem Schauspieler. Was macht das Ruhrgebiet für Sie aus? Was macht Herdecke für Sie aus?
Naja, das ist zunächst mal die Stadt, in der ich aufgewachsen bin und die entscheidenden Jahre von Kindheit und Jugend verbracht habe. Die prägenden Jahre und letztendlich dann auch die prägenden Erinnerungen und Erlebnisse dort gehabt habe.
Wo setzen denn Ihre Erinnerungen ein?
Die früheste Erinnerung? Schwierig. Ich finde das ganz schwer auseinanderzuhalten, weil manchmal glaubt man sich zu erinnern, wenn man alte Fotos betrachtet, dann erinnert man sich eher an die Fotos, oder die vermeintlichen Erinnerungen oder Bilder, die diese Fotos wiederum ausgelöst haben in einem. Aber wenn ich so unabhängig von irgendwelchen Fotos nachdenke, sind das Erinnerungen an den Kindergarten. Mhm. Auch teilweise recht absurde. Ich habe anscheinend mal, das kommt mir jetzt als erstes in den Sinn, ich weiß nicht, ob es meine erste Erinnerung ist, ich glaube nicht, aber im Kindergarten über die Rutsche einen Stein geworfen, sollte man nicht tun. Angeblich, in meiner Erinnerung ist es ein Ziegelstein, aber ich kann ja als kleines Kind keinen Ziegelstein über eine Rutsche geworfen haben und dann hat das wohl ein anderes Kind abgekriegt.
Eieiei.
Auf dem Kopf, ja. Mhm. Aber dann wurde das Kind, bis der Arzt kam, so lange. Es gab in dem Vorraum des Kindergartens so Bänke, die konnte man aufklappen, da drin waren die Bettdecken. Mhm. Dann hat man das Kind da reingelegt. Ist natürlich völlig absurd, es wird so nicht gewesen sein. Aber das ist
eine sehr
intensive Erinnerung.
Ja, geht die Erinnerung in den Kindergarten und nicht in die Pommesbude der Eltern? Dabei muss das ja, das klingt so nach Paradies eigentlich, oder?
Stimmt, das war dann die Spätzeit des Kindergartens. Also wann bin ich in den Kindergarten gekommen? Mit 3 oder so, mit 4 spätestens. Und die Pommesbude hatten wir, da war ich 5 und 6. Und als ich dann in die Schule kam, haben meine Eltern sie langsam abgegeben.
Das heißt, das war nur nebenbei von vornherein?
Ja, ja, das war sozusagen auf zweiter Lohnsteuerkarte. Also mein Vater hatte einen ganz anderen Job im sogenannten Kreuzstromwerk in Hagen. Er war gelernter Dreher und dann ist er, also meine Mutter ist immer mit mir zur Frittenbude morgens. Die hat wirklich in unserer Miniküche die Frikadellen gebrutzelt. Dann sind wir hoch. Und mein Vater kam dann nachmittags nach getaner Arbeit, nach der Maloche, mit dem Bus nach Herdecke, von Hage nach Herdecke. Wir hatten kein Auto. Und dann stand er noch an der Fritteuse bis, keine Ahnung, 22 Uhr.
Aber eigentlich hatte,
mit Mutti nach Hause.
Aber eigentlich hatte Ihr Vater ja noch ganz andere Funktionen wie Handballlegende.
Auf jeden Fall eine lokale Handballlegende. Ja.
In Herdecke. Aber hat da wohl handballmäßig viel gestemmt und war da auch sehr angesehen. Haben Sie dann drunter gelitten, umgekehrt, dass Sie eher blass und unsportlich waren?
Eine Weile schon, ja. Also da wollte mir einfach nichts gelingen. Ich war keine Sportskanone. Ich habe es immer mal versucht. Bin zum Handballtraining gegangen. Das Erste, was war, das harte Leder ist mir wirklich direkt ins Gesicht geknallt und ich wollte da nicht mehr hin. Ich habe es dann irgendwann getan, habe mein Trauma besiegt und habe 5 Jahre mehr schlecht als recht dann Handball gespielt, bis ich ein unglaubliches Spiel hatte in Stuttgart damals. Davon erzähle ich auch in meinem Buch. Es war eher so, wenn man nichts erwartet und so auf komplett null geschaltet ist, ungefrühstückt, in der Sporthalle erschienen und überhaupt in der A1 zu spielen. Ich war damals B2, also zum einen viel schlechter und auch jünger als die A1-Mannschaft, aber die waren alle im Delirium noch, weil sie die Nacht vorher durchgesoffen hatten. Also musste ich ran, das war der Einzige, der übrig geblieben war. Und da habe ich 5 Tore reingeknallt. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft
habe. Und danach sofort Karriereende, das ist entscheidend, weil dann besser kann es nicht werden.
Ich meine, man muss die Party verlassen, wenn sie am schönsten ist.
Klar. Sie haben ja auch Wichtigeres zu tun gehabt als Sport dann damals. Sie waren ja überzeugt davon, die Welt zu retten. Was war da der Plan genau?
Ja, also in ganz jungen Jahren dachte ich immer, ich würde irgendwann die akademische Laufbahn einschlagen und Wissenschaftler werden und irgendwie eine Methode entwickeln, die von der Erosion befallene Böden sozusagen wieder fruchtbar macht, sodass wir alle abgeholzten Regenwälder wieder aufforsten können und Wüsten fruchtbar machen können. Das habe ich mir so gedacht damals. Also da waren wir in den frühen 80ern. Es war ja alles schon mal da, ne? Das ganze Thema von Ökologie und so.
Und haben Sie offensichtlich damals schon sehr bewusst die Welt eben als entsprechend bedroht wahrgenommen, ne?
Ja, haben wir das nicht alle irgendwie in den 80ern? Bevor dann dieser Mauerfall ich habe es so wahrgenommen, als krasser Einschnitt kam, als einer, der ihm so Hoffnung machte. Aber vorher war in den 80ern ja auch viel los. Ich meine, die Aufrüstung, dann das Waldsterben, Ozonloch kam auf, Tschernobyl, Artensterben. Ich hatte damals so ein Magazin, Naturmagazin, jede Woche bekommen. Oder war das monatlich? Monatlich war das. Und da standen dann auch immer alle Zahlen drin. Ja, wie viel Regenwald gerade wieder abgeholzt wurde, wie viele Tierarten ausgestorben sind. Das war alles vor 40 Jahren schon. Knallhart Thema. Mich hat das extrem frustriert und ich habe mich dann wirklich dahingehend getröstet, dass ich gedacht habe, okay, du wirst Ökologe, du wirst später dazu beitragen, dass wir die Welt retten.
Und dann kam halt der Mauerfall dazwischen. Also finde ich interessant, aber dass Sie das...
Vereinfacht gesagt, ja.
Also, aber ich finde interessant, dass Sie das so als Zäsur sagen, dieses Nachdenkens und dieses Bewusstseins, weil sehr wahrscheinlich ist das ja einfach so, nur zunächst mal kommt man gar nicht auf die Idee.
Und ich kann es gerne erklären, aber für mich war das so.
Ja. Und für Sie hat es ja ganz unfreiwillig dann noch eine ganz andere Verbindung noch zwischen Weltretten, also zwischen Superheld jedenfalls und Mauerfall gegeben an dem Abend selbst. Wie haben Sie den erlebt? Tief im Westen?
Tief im Westen. Wir hatten ja mit der DDR eigentlich gar nichts zu tun, keine Verwandtschaft, auch keine Freunde. Wir hatten kurz vor dem Mauerfall in Ungarn DDR-Bürger kennengelernt und uns befreundet mit denen. Aber bis dato spielte es nicht wirklich eine Rolle, aber verrückterweise hat mich das total angefasst. Der Abend selbst, da war ich mit meiner Clique im Kino, da lief Batman mit Jack Nicholson und da waren wir alle verkleidet gewesen. Ich hatte mich als Joker verkleidet. Fragen Sie mich nicht, warum, war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich sowas gemacht habe. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß, wahrscheinlich viel mehr mit uns als mit dem Film. Und dann abends beim Abschminken im elterlichen Badezimmer geht die Tür auf und mein Vater kommt raus aus seiner Handballstammkneipe, da waren sie jeden Donnerstag, und sagt, die haben die Mauer aufgemacht. Ich dachte, ja klar, hat wohl einen Pilz zu viel gehabt, aber nichts da. Und dann ging der Fernseher an und ich bin sozusagen noch als Joker ins Wohnzimmer geguckt, was ist denn da los im Flimmerkasten. Und dann sah ich das.
Toll.
Und wenige Monate später klingelt es bei uns und da standen 2 Sachsen vor unserer Tür. Nur mir sind es mir rübergemacht, können wir bei euch wohnen?
Mhm.
Die hatten wir kurz vorher in Ungarn mal kennengelernt, nur an einem Abend. Aber die leben immer noch in Herdecke, ist das nicht toll?
Toll. Und eine Woche, also bevor die kamen, eine Woche nach dem Mauerfall, waren Sie dann selbst in Berlin mit der Super-8-Kamera.
Ja.
Haben Sie die Filme noch von damals?
Ja, die habe ich noch.
Und gucken Sie die auch manchmal? Weil das ist ja schwierig, die jetzt überhaupt noch irgendwie anzuschauen wahrscheinlich. Oder sind die überspielt?
Ja.
Oder?
Ja, nein, leider noch nicht. Ich muss das wirklich machen. Ich habe noch einen Filmprojektor, einen Super-8-Projektor, aber ich muss die wirklich mal digitalisieren. Ich habe schon lange nicht mehr geguckt, aber das sind wirklich zeithistorische Dokumente. Ne, von, also nicht direkt vom Mauerfall natürlich, aber ein paar Tage danach, die ganzen Mauerspechte, auch Monate danach. Ich war dann ein paar Mal da. Die ganzen Plakate, Fahnen, die noch am Palast der Republik damals lagen, von der großen Demo am Alex, paar Tage vor dem Mauerfall. Also da knisterte es überall in der Luft und ich fand das ungemein spannend. Das war wie, als würde ein Vorhang aufgezogen werden und es tat sich ein Land auf, in das ich irgendwie wollte.
Wie groß ist denn die Kiste mit Super-8-Filmen, die bei Ihnen noch irgendwo am Speicher steht?
Ach, das sind schon so etliche. Ich habe auch so Quatschfilme gedreht damals, meine ersten Versuche halt irgendwie, naja, Filme zu drehen. Ansonsten natürlich typische Urlaubsfilme und alles Mögliche. Wie viele Filme werden das sein? Unterschiedliche Länge, manche ganz lang. Ich durfte damals in den 80er Jahren mal Verwandtschaft in Australien besuchen. Das muss dann natürlich eine lange Filmrolle werden. Aber alles dabei, weiß nicht, 40, 50 Filme.
Also da kommt noch ein Spätwerk auf alle Fälle. No?
Naja, wahrscheinlich werde ich die im Tresor lassen, das zeige ich keinem.
Aus den Archiven von Jörg Hartmann. Herdecke, groß geworden, geboren in Hagen. Es gibt noch mehr berühmte in Hagen geborene. Wen?
Nena.
Inga Humpe.
Die sind aus Herdecke.
Ach, die sind aus Herdecke. Also, da haben die
also
mir jetzt
sind die in Hagen geboren?
Da haben die mir aufgeschrieben aus der Musikredaktion, dass die in Hagen geboren sei.
Das kann natürlich sein. Also wenn es keine Hausgeburt war, dann ist das sogar sehr logisch, weil, das ist ja auch der Grund, warum ich in Hagen geboren bin, das Herdecker Krankenhaus, das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, war kurz vor der Vollendung, aber zu meiner Geburt eben noch nicht fertig, sodass meine Mutter, gebürtige Hagenerin, an den Ort ihrer Geburt gegangen ist. Und da bin ich zur Welt gekommen, ansonsten bin ich in Herdecke groß geworden. Die Humpe-Schwestern sind auch ja in Herdecke aufgewachsen.
Nachdem Annette Humpe aber deutlich älter ist als Sie, kann dann das Krankenhaus auch noch gar nicht fertig gewesen sein in Herdecke.
Insofern nee, deshalb, wenn es keine Hausgeburt war, dann Hagen
wahrscheinlich. Die Musikredaktion recht bei uns, die hat nämlich immer recht.
Ah, ja.
Ja, und deswegen können wir jetzt Annette Humpe spielen. Ich und ich, die Lebenden und die Toten.
Ich werfe einen Stein ins Wasser und mache keine Wellen. Ich sehe meine Zeit in dieser Welt zerschellen. Ich sitze auf dem Rücksitz und bin froh, dass ich nicht fahr. Ich sehe das, was ist und das, was war. Und ich denke an die vom Aussterben. Stationen meiner Reise fliegen an mir vorbei. Alles, was noch kommt, ich lass mich drauf ein. Ich bleib hinten auf dem Sitz und lass mich fahren. Es geht nicht mehr zurück, es geht voran. Und ich denk an die vom Aussterben.
Die Lebenden und die Toten. Wir bleiben bei den Lebenden in 1:1 der Talk auf Bayern 2 mit Jörg Hartmann. Schauspieler, Theater auch, was eben ja klar in dem Augenblick, wo man wie Sie in so vielen Filmen und im Fernsehen die Popularität hat, die Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht in Berlin an der Schaubühne oder anderen Stationen, wo Sie waren, so oft waren, das gar nicht so mitbekommen haben. In der Rückschau trotzdem, was ist denn das, wenn man als Schauspielschüler aus Stuttgart loszieht und mal schnell der Chefin der Schaubühne in Berlin auflauert, um sie und einen Job anzuhauen? Ist das Naivität, Größenwahn oder ganz normal?
Von den drei Punkten, die Sie angesprochen haben, die beiden ersten auf jeden Fall. Eine gewisse Form von Hybris, Naivität braucht man anscheinend, sonst hätten wir das nie gemacht. Also wir waren auch gezwungen dazu, weil zu uns nach Stuttgart an die Schauspielschule kam einfach keiner.
Um sie
abzuwerben. Kein Intendant, ja, um dass man ihnen vorsprechen konnte. Ne? Das war so an den, was weiß ich, an der Ernst-Busch-Schule, UdK in Berlin, Otto Falkenberg in Hamburg. Wir haben die immer alle beneidet, dass die Leute zu denen kamen. Zu uns nach Stuttgart kam keiner, also hatten wir nicht die Wahl. Wir mussten zu ihnen und da irgendwie anklopfen. Und dann haben wir der armen Frau Breth aufgelauert.
Mhm.
Und sie gestalkt.
Sozusagen, so würde man das heute, das Wort gab es damals noch nicht. Aber ja, was war denn dieses Theater damals für Sie, die Schaubühne?
Ich hatte ein paar Inszenierungen gesehen gehabt. Während der Schauspielschulzeit bin ich auch ein paar Mal dann nach Berlin und habe da geschaut. Ich habe zum Beispiel den Schlusschor von Botho Strauß in Erinnerung und da vor allem Otto Sander, der mich so begeistert hat mit seinem unglaublich authentischen und entspannten Spiel, dass ich immer versucht hatte, ihm auf die Schliche zu kommen. Ich saß da unten und dachte, wie macht er das? Da habe ich gesagt, okay, Hartmann, jetzt lass dich mal nicht von ihm in sein Spiel verführen. Guck mal ganz objektiv auf diesen Mann. Versuch mal rauszukriegen, wie macht er das? So, und dann habe ich das versucht, um spätestens nach einer halben Minute zu merken, ha, ich habe doch versucht rauszukriegen, wie er das macht. Er hatte mich schon wieder ins Spiel hineingesogen. Also es war keine Chance. Ich habe es nicht hingekriegt. Der war wie zu Hause, entspannt wie im Wohnzimmer. Und trotzdem ging alles bis in die letzte Reihe bei ihm. Ich fand das toll. Also dieses Miteinander, dieses Ensemblespiel auch. Ja, dann habe ich auch den Uli Mattes da später mal gesehen mit so einem unglaublichen Monolog, auch andere Abende. Ich dachte, da will ich hin. Mich hat wahrscheinlich auch immer eine Theaterform interessiert, die jetzt nicht, wie soll ich sagen, so einen extrem manierierten Ton hat oder so schon immer so dieses authentische Spiel. Ja, man könnte jetzt böserweise sagen, dass die Art, wie man im Fernsehen auch spielen würde.
Also eher nicht sozusagen. Am Ende hat es zunächst mal nicht geklappt mit der Schaubühne und das erste Engagement war dann Mitte der 90er in Thüringen am Meininger Staatstheater. War das in dieser Zeit, so ein paar Jahre nach der Wende, Sie haben es vorhin schon angedeutet, was war da besonders spannend?
Naja, zunächst mal war für mich die ganze Region wahnsinnig spannend. Da hatte sich ein Land aufgetan, was ich nicht kannte, was mir weiter entfernt schien als China. Und ein Teil unseres Landes, den es zu entdecken galt, und ich fand auch als jemand, der aus Nordrhein-Westfalen kommt, aus der Randlage des Ruhrgebiets, aber der dadurch eigentlich gefühlt nach 10 Kilometern auf einer Autobahn trifft, kam ich in dieses Thüringen und nach Meiningen, wo damals, egal in welche Himmelsrichtung man fuhr, man eine Stunde braucht, um überhaupt eine Autobahnauffahrt zu haben. Das war, also so albern wie das klingt, ich fand das sensationell. Das wirkte wie so ein Merian-Stich teilweise, diese Landschaft. Das war noch nicht so mit Sterilium überzogen wie der Westteil unserer Republik. Die Leute haben unser Eins da auch sehr freundlich aufgenommen, muss ich sagen. Es gibt auch andere Erfahrungen, aber ich kann mich da nicht beschweren. Da haben, und in diesem Meiningen, das ist keine große, das ist eine sehr hübsche, aber ja keine große Stadt.
Aber dafür ein Riesentheater, ne?
Ein Riesentheater. Wir hatten damals noch nicht mal ein Kino, das kam erst später wieder, war auch vorher schon, aber zu der Zeit gab es kein Kino. Aber dieses Theater hat, weiß nicht, über 700 Plätze. Also das würde eher an die Prachtstraße in München passen, als in diesen kleinen Ort. Unglaublich. Und es war jeden Abend voll. Da kamen die Busse von überall, die Grenzen waren wieder offen. Also Meiningen hatte wieder sein Hinterland. Also kamen sie auch aus Bayern, von Coburg, teilweise von Nürnberg bis nach Meiningen mit den Bussen vorgefahren. Und dann war da großes Hallo und die Hütte war jeden Abend voll. Und man im Ensemble, ich hatte da auch so eine Gruppe von Leuten, es gab nicht viel außer Theater, also komm, lass uns zusammen was stemmen, lass uns über Theater reden, lass uns was machen. Das war irgendwie so eine verschworene Gemeinschaft. Also das waren schon sehr prägende, schöne Jahre.
Danach
also ich will sie nicht verklären, das erste Jahr war auch hart, weil ich nichts zu spielen hatte. Und trotzdem, ich denke da immer mit sehr viel, ja, mit einem Lächeln auf den Lippen daran.
Danach kam dann Mannheim und schließlich ab 99 dann doch noch die Schaubühne in Berlin. Also wieder eine andere Sozialisation aus der rauen Herzlichkeit, sage ich mal, Ruhrgebiet in die Schnoddrigkeit Berlin. Ist diese Abnabelung, war die schwer?
Die Abnabelung vom Ruhrgebiet? Ach, ich bin ja damals gerne los. Ich wollte ja aufbrechen. Mir ist eigentlich viel später erst aufgefallen, was mir so fehlt am Pott und an diesem Ton der Leute da und ihrem Humor. Das war damals für mich nicht so entscheidend. Da fand ich das einfach aufregend, neue Gegenden kennenzulernen. Am Theater ist es sowieso immer eine bunte Truppe und alle haben mehr oder weniger eine kleine Macke. Und das sind ja alles ein paar Hofnarren, ne, am Theater. Von daher habe ich mich da wohlgefühlt. Die Zeit am Anfang in der Schaubühne, die war schon auch nicht leicht. Auch da hatte ich wieder anfangs nur kleine Rollen und der Druck, der auf uns allen an der Schaubühne lastete, war immens, weil wir haben da angefangen als sehr junge Leute, Durchschnittsalter 30, ich war das auch damals. Also der Kindergarten kam nach diesen ganzen legendären Schauspielerinnen und Schauspielern jetzt an die Schaubühne und alle erwarteten von uns eine Neuerfindung des Theaters. Konnten wir natürlich schwer leisten und die Kritik war uns auch nicht unbedingt wohlgesonnen die erste Zeit. Das haben wir erst nach 2 Jahren geschafft, so richtig zu durchbrechen mit einem regelrechten Befreiungsschlag.
Lars Eidinger war, glaube ich, damals auch in dem Ensemble, ne? Der auch schon hier bei uns in der Sendung war.
Genau, ja, ja, mit Lars hatte ich auch zu der Zeit angefangen, genau.
Sie haben ja, so schreiben Sie es jedenfalls in Ihrem Buch, Der Lärm des Lebens, mit Ihrem Beruf auch immer wieder, speziell am Theater, immer wieder auch gehadert. Zum Beispiel, als Ihre erste Tochter krank auf die Welt gekommen ist, die nicht für Sie da sein konnten, vermeintlich wegen Verpflichtungen. Wo sehen Sie die Grenze, wo man für die Kunst zu viel opfert?
Naja, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, an die Familie und da vor allem natürlich an die Kinder. Natürlich habe ich damals, wie alt war ich, knapp über 30. Und man ist noch jung, hat jetzt noch nicht so ein, in Anführungsstrichen, so ein sogenanntes Standing, hat auch nicht den Mut zu sagen, Freunde, ihr könnt mich alle mal, ich mache da jetzt nicht mit bei der Premiere, ich bin jetzt die ganze Zeit nur bei der Tochter, die kam damals auf die Welt, die Geburt selbst war ohne Komplikationen, aber danach war es schwierig. Sie musste operiert werden noch am ersten Tag und ich war halt in Endproben und habe versucht, beides zu meistern, immer hin und her und so, das will ich natürlich heute anders machen, aber damals zu der Zeit, das lässt sich so leicht sagen. Ne? Später hatte ich es nochmal ähnlich. Ich wusste, mein Vater liegt im Sterben, es würde nicht mehr lange dauern, bis es passieren würde. Und ich hatte einen Drehtag in Prag und ich dachte, die kann ich nicht absagen. Das ganze Team ist davon abhängig, das ist der letzte Drehtag für die ganze Produktion. Hm. Was mache ich? Ich vertraue darauf, dass die Zeit reichen wird und oder auch vorher schon ein Gastspiel mit der Schaubühne in Lyon und ich dachte, ich bin hier am falschen Ort, ich müsste eigentlich bei meinem Vater sein.
War das dann schwierig, ja. War das dann speziell beim Theater eben diese zeitliche Angespanntheit und die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen, war das auch eine Motivation mit vielleicht, dass Sie dann in diesem Jahr 1000 mehr Film und Fernsehen gemacht haben, weil vielleicht die Bedingungen da besser sind?
Ja, in der Tat, damals zunächst mal von der Schaubühne wegzugehen, also aus dem Festengagement nach 10 Jahren zu gehen. Ich bin hier weiterhin verbunden und dann auch wieder fest da, werde es auch wieder sein. Aber diesen Schritt zu wagen, der hatte 2 Gründe. Ich wollte wirklich schon lange immer mal drehen, zum Film gehen, aber es war auch für die Familie nicht mehr tragbar, weil ich bin da mit der Schaubühne regelrecht verheiratet gewesen. Und dadurch, dass wir auch ganz viele Gastspiele immer hatten in der ganzen Welt, auf allen Kontinenten bis auf Afrika, da war ich bis dato noch nicht, also noch nicht mit der Schaubühne, da war ich so wenig zu Hause und meine Tochter war halt noch klein, meine erste, dass es nicht mehr handelbar war. Und es zeigte sich dann auch gesundheitlich. Ich kriegte so einen Hautausschlag, von dem mir der Hautarzt erzählte, ja, das haben sie jetzt, das kriegen sie nicht mehr weg. Ich dachte, bitte, spiele ich ja nur noch den Glöckner von Notre Dame. Habe ich dann in den Griff gekriegt, kein Problem. Aber durch eine Entscheidung damals auch, glaube ich, ein bisschen die Ernährung umgestellt und zu sagen, nee, ich gehe jetzt aus dem Festvertrag raus. Und da ist, so verrückt das klingt, das Drehen dann doch ein bisschen einfacher. Da ist man dann vielleicht mal für einen Monat fast ganz weg. Dadurch hat man aber wieder viel Zeit zu Hause. Und das ist mit einem Festengagement im Theater nicht zu leisten. Also ich habe das Spielen immer geliebt, aber diese Fesseln des Betriebs, die haben mich immer fertig gemacht. Also bis heute sind die natürlich ein Thema für mich. Ne? Ich habe 3 Kinder. Das ist halt kein Job, den man von 8 bis 16 Uhr macht. Da kann man sich auf nichts verlassen.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Jörg Hartmann, Der Lärm des Lebens.
So heißt sein Buch, das er veröffentlicht hat, mit viel über sein Leben drin und über den Lärm. Naja, der Titel ist vielleicht inspiriert oder sehr wahrscheinlich, nehme ich an, Herr Hartmann, von Ihren Großeltern, die beide gehörlos waren. Haben Sie die noch kennengelernt?
Meine Großmutter leider nicht mehr. Die ist schon 6,5 Jahre vor meiner Geburt verstorben. Aber meinen Großvater habe ich noch kennengelernt. Den aber auch leider, naja, nicht lang genug. Ich war 8, als er verstarb. Und in den letzten Jahren lebte er schon gar nicht mehr in Herdecke, sondern an der Grenze nach Holland.
Aber diese Gehörlosigkeit hat zumindest Ihren Vater natürlich sehr, sehr geprägt.
Richtig, ja, extrem. Ihn und seine 3 Brüder, die sind so aufgewachsen mit gehörlosen, taubstummen Eltern, wie es damals hieß. Und das hat ihn extrem geprägt. Ich glaube, dass seine Art der Menschenkenntnis daherkommt. Er hat intuitiv sein Gegenüber sofort immer erfassen können und wusste, ah, der oder die tickt so oder so. Und er hatte da ziemliche Antennen und eine Intuition. Das hat sicher damit zu tun, dass Sprache bei denen früher nie eine Rolle spielte, sondern die Gefühle letztendlich, ne, oder die Beobachtung. Er hat natürlich auch darunter leiden müssen, das vermag ich mir nur vorzustellen. Also das hat er immer auch erzählt natürlich, wie die verspöttelt wurden. Die dummen Taubstummen sozusagen, ne? Ja. Was natürlich völliger Unsinn ist. Und ja, er hat
in der Kombination,
auch immer seine Witze getrieben.
Ja, ja. In der Kombination dann noch, muss man ja in dem Fall einfach nur qua Generation und qua Zeit dazu sagen, dass es dann nicht nur ja letztlich um die Krankheit ging oder um das Taubstummendasein, sondern dass daraus ja eine lebensgefährliche Situation leicht hätte erwachsen können unter den Nazis.
Absolut. Mein Vater ist Jahrgang 36 gewesen, war der Zweitjüngste, hatte also noch zwei Brüder, die noch älter waren. Und wie meine Großeltern diese vier Jungs durchs Nazireich gekriegt haben, ist mir ehrlich gesagt immer noch ein Rätsel, also wie sie es wirklich geschafft haben. Mein Vater hatte immer erzählt, dass sie bei, Zitat, Adolf auf der Liste waren, so was immer das bedeutet hat. Mhm. Das hätte er mir wahrscheinlich selbst, oder konnte er mir selbst nicht sagen, weil er natürlich damals Kind war, aber dass jetzt Zwangssterilisation oder womöglich noch was Schlimmeres gewesen wäre. Also es ist schon erstaunlich, dass es nicht passiert ist. Vielleicht lag es daran, dass meine Großmutter nicht von Geburt an taubstumm war. Also sozusagen sie eigentlich es gar nicht vererben konnte.
Das Buch, Sie haben es vorhin schon gesagt, ist sicher auch ein Denkmal für den Vater, der dann später in die Demenz gefallen ist, gestorben. Sie haben auch gesagt, das war der Anlass, dann es zu schreiben. Aber das ist auch 6 Jahre her, ne? Gut, 300 Seiten geht nicht an einem Nachmittag. Wie leicht oder schwer haben Sie sich mit der Schreiberei getan?
Na, mit dem eigentlichen Schreiben habe ich erst in der ersten Lockdown-Zeit angefangen. Das war 2 Jahre nach dem Tod meines Vaters. Und ja, klar, das macht man jetzt nicht mal eben so. Es liefen ja auch parallel noch andere Dinge. Ich habe noch ein Drehbuch für den Tatort geschrieben, habe natürlich gedreht, habe noch Familie und so. Aber nee, das macht man nicht eben so, obwohl ich gut eigentlich ins Schreiben reingekommen war damals. Das war wirklich ein ganz tiefes Bedürfnis. Also es floss aus mir raus, sozusagen. Und dann kam ich von einem zum anderen, von einem Thema zum anderen, ohne jetzt anfangs wirklich einen Plan gehabt zu haben, worauf das Buch hinauslaufen soll oder was ich alles erzähle. Aber wenn ich über meinen Vater erzähle, dann lande ich natürlich automatisch bei seinen taubstummen Eltern.
Und also auch wieder letztlich ein bisschen ein Corona-Buch, wie es ja viele im Augenblick gibt und einige, das ist ja auch einfach aufgrund von Zeit völlig klar. Und Sie haben ja auch wie viele besonders Theaterschauspieler sehr zu leiden gehabt unter den Corona-Restriktionen, aber anders als bei vielen anderen, ist es bei Ihnen danach, als wieder gespielt werden konnte, zunächst nicht in Freude direkt gemündet, sondern in eine Kündigung? Wie kam das?
Ach, ich, verrückterweise habe ich diese Phase, wo das Theater jetzt gar nicht mal anrufen konnte und mich wieder in dieses Theaterkorsett, in diese Fesseln des Betriebes zurückzuholen, als auch eine Art von Befreiung empfunden. Ich war mein eigener Herr und dass ich da geschrieben habe, nur ich alleine, war auch sehr befriedigend. Nicht, dass ich da immer nur gesessen hätte und alles floss aus mir raus. Natürlich zweifelt man auch komplett an allem und weiß manchmal gar nicht, wie man weiterschreiben soll. Aber grundsätzlich war die Tatsache, dass ich da nicht nur Interpret war, sondern meine eigene Welt da erschaffen konnte, wann und wie ich es wollte, sehr befreiend. Und sobald dann wieder der lange Arm des Theaters kam, wusste ich gar nicht so recht, ob ich das jetzt wollte, ob ich das möchte. Während der Corona-Zeit fand ich es auch überhaupt nicht reizvoll, da irgendwelche Online-Produktionen zu machen fürs Theater, Videos, die man dann streamt und so. Das hat für mich nichts mit Theater zu tun. Theater lebt vom direkten Kontakt, von einem gemeinsamen Atmen mit dem Publikum eigentlich. Ja, ich genieße es jetzt wieder sehr zu spielen. Also man muss dazu sagen, ich habe meinen Festvertrag gekündigt, aber, das steht nicht im Buch, ich werde jetzt wieder ab September fest an der Schaubühne sein. Ich kann einfach nicht ohne dieses Haus.
Wir wollen mal ein bisschen reinhören in dieses Buch, um ein bisschen zu spüren und zu hören, wie Sie denken, wie Sie schreiben tatsächlich. Deswegen haben wir eine Stelle rausgesucht. Also Wilfried kommt gleich vor, das ist ein Zufallsbekanntschaft mehr oder weniger gewesen, ein Patient, der zugeschaut hat, als Sie für den Tatort gedreht haben und der also völlig begeistert war, bald danach auch gestorben ist, aber dem Sie noch schöne Erlebnisse verschaffen konnten, offensichtlich dadurch, dass er beim Dreh dabei sein konnte. Was war das andere, was wir noch erklären wollten? Die Endstation.
Ja, der Begriff Endstation, damit bezeichne ich das Heim, in dem mein Vater war. Und das ist ein Auszug aus dem 2. Kapitel. Das Kapitel heißt auch Endstation, wo ich mich auf den Weg mache zu meinem Vater, wenige Wochen vor seinem Tod. Aber da hatte ich noch mehrere Begegnungen mit ihm. Das ist jetzt ein eher ernsthafterer Ausschnitt. Es gibt auch natürlich sehr humorvolle Passagen, aber ich lese ihn sehr gerne
bitte
vor. Die Gedanken an Wilfried und die Tatsache, nur noch wenige Meter von der Endstation entfernt zu sein, mochten hervorgeholt haben, was ich sonst nur in wenigen Momenten des Aufwachens kannte. Von manchem Dämmerzustand, im Bett liegend, wenn der Verstand noch nicht wach genug ist, diese sich der Sprache widersetzende Erkenntnis zu überdecken, diese Verbindung mit dem Ganzen? Nur kurz da, doch so eindrücklich und körperlich, als könnte ich sie nie wieder verlieren, um sie dann doch nicht halten, nicht einmal in Worte fassen zu können. Für einen Augenblick sehe ich mein ganzes Leben, begreife die erschütternde Kürze der Existenz, den Wimpernschlag meiner Anwesenheit auf dieser Welt, nehme zeitgleich die schon gelebten und die noch kommenden Jahre wahr, empfinde mit erschreckender Intensität diese Minisekunde meines Daseins und das unmittelbar bevorstehende Ende, kaum dass alles begonnen hat. Als bündle sich alles in einem winzigen Kern, den ich umfassen kann. Ein Sandkorn im kosmischen Getriebe. Ein winziger, nicht sichtbarer Teil des Ganzen. Als Gedanke immer klar, als Wahrnehmung im ganzen Körper ein Schock. Tröstlich, dass der Moment nur kurz ist und nicht haltbar, sich das Gefühl niederschmetternder Bedeutungslosigkeit rasch wieder verflüchtigt. Kaum ist es vergangen, versuche ich mich zu trösten, rede mir ein, die Endlichkeit überlisten zu können, indem ich jeden Moment nur intensiv genug wahrnehme. Lächerlich. Ich weiß, ich bin zum Scheitern verurteilt. Ich sollte akzeptieren, dass alles entsteht und vergeht. Mein Vater, meine Mutter, ich selbst, meine Kinder und Urenkel, alle Lebewesen auf dieser Welt, alle Häuser, alle Städte und Länder. Auch dieser Planet wird eines Tages Geschichte sein, selbst dann, wenn nie jemand den roten Knopf drücken sollte. Dem Universum wäre auch das egal. Die Erde ist ein unbedeutendes Nichts in ihm. Es ist das ewige Spiel des Lebens, das ich annehmen sollte, aber ich will es einfach nicht wahrhaben. Ich verdränge diesen Scheiß, so wie die meisten.
Aus der Lärm des Lebens von Jörg Hartmann. Boah, Sie haben es hoffentlich als Hörbuch auch eingesprochen.
Habe ich, ja.
Ja, Gott sei Dank. Also wer bis jetzt nicht davon überzeugt war, weiß es jetzt, nachdem er sie gehört hat.
Oh, ich habe es aber lange nicht mehr gelesen gehabt, merke ich gerade. Ja. Also das war jetzt eine schöne Überraschung, aber danke.
Ist es nicht vielleicht auch ganz vernünftig, diesen Scheiß, wie Sie es nennen, zu verdrängen, den man sowieso nicht ändern kann?
Ja, oder man setzt sich da endlich mal so richtig mit auseinander. Mein Gott, dann hätte man nicht so viel Schiss vor dem Tod. Es gibt ja Leute, die da anscheinend kein Problem mit haben, aber irgendwie, weiß nicht, ich habe das bis jetzt noch nicht geschafft. Also nicht, dass ich jetzt immer diese Angst habe. Das, was ich da beschreibe, das ist wirklich, dass es irgendwann aufhört, weiß man ja, aber dass man es plötzlich so körperlich empfindet, ich kann das gar nicht besser beschreiben. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber da weht einen das plötzlich so an und man spürt es mit jeder Zelle, mit jeder Pore des Körpers, dass es wirklich gleich vorbei ist. Und ich habe noch so viel vor.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Jörg Hartmann, Hobby Städtebau.
Echt jetzt?
Habe ich gesagt, ja. Naja, mein erstes Hobby ist natürlich Lesen zum Beispiel. Mhm. Ich bin eine Leseratte und so. Städtebau ist natürlich erstmal interessanter, weil Lesen tun ja viele.
Ja, Städtebau. Hobby Städtebau klingt großartig.
Ja, klingt auch ein bisschen bekloppt, weil was soll denn das für ein Hobby sein?
Ja, es ist völlig bekloppt. Was soll denn das für ein Hobby sein? Wie schaut denn Ihre Stadt aus?
Ich interessiere mich halt für Kunstgeschichte und auch Architekturgeschichte und so. Und frage mich manchmal, was man denn alles heutzutage besser machen könnte, um unsere Städte vielleicht etwas menschlicher und schöner zu gestalten.
So, wo wohnen Sie in Potsdam? Da geht es ja noch.
Ja, gut, Potsdam hat den Vorteil, dass da relativ wenig zerstört wurde. Das hat zwar auch nochmal ordentlich was abgekriegt, aber das hat halt immer noch viele erhaltene Bauten. Und ich meine, warum lieben wir alle die alten Städte und wollen dahin? Weil da etwas gewachsen ist, weil das Auge etwas hat, wo es sich festhalten kann, was menschliche Dimensionen hat, weil da vielleicht Material benutzt wird, was aus der Region stammt. Ja, das hat so viele Ecken, die man... Wir sind halt Menschen, wir sind keine Maschinen. Und wenn ich diese heutigen Kisten sehe, die an Computern entworfen werden... Ich glaube, das geht nicht nur mir so, dann
blind sein. Was war denn die beeindruckendste Stadt im Positiven und im Negativen, die Sie zuletzt gesehen haben?
Zuletzt, warte mal. Das ist natürlich jetzt echt eine gemeine Frage, ne? Da muss ich jetzt eigentlich ins Ausland gehen, weil ich darf ja jetzt, nicht eine Stadt in Deutschland nennen, die ich ganz schlimm finde.
Sie haben vor kurzem so über München geschimpft, über die Innenstadt, über eine städtebauliche Sünde am Stachus, da haben Sie richtig losgezogen.
Ach so. Ja, aber das ist doch nur, weil ich München ja so mag und weil ich finde, dass die Münchner nach dem Krieg, wie nur wenige es geschafft haben, ernsthaft, ja, aber einen Wiederaufbau zu leisten, der dieser Stadt ihre Identität bewahrt hat. Mhm. Ja? Nein, ich höre
ja, wenn Sie sich da, wir lassen das jetzt einfach stehen. Also Sie wollen sie nicht unbeliebt machen.
Und doch, ich kann sehr gerne über diesen Bau, ich habe den jetzt irgendwann gesehen, da war er kurz vor der Vollendung, ich habe den jetzt noch nicht live gesehen, aber gegenüber vom Stachus da mit diesen...
Hotel Königshof heißt es.
Ja, keine Ahnung, so ein Betonklotz. Und da gegenüber ist da dieses gründerzeitliche Riesengebäude, ich glaube von dem Wallot sogar, der das Reichstagsgebäude errichtet hat, kann das sein?
Das weiß ich
aber
wieder nicht.
Auf der anderen Seite, wie auch immer, da baut man mitten an den Rand der Altstadt in München sowas und wenn man guckt in München da auch in der Nähe vom Rathaus, wie selbst in den 50ern da Häuser hochgezogen wurden, wo man trotzdem noch, sag ich mal, die sind erkennbar neu, aber man hat die Tradition nicht komplett verleugnet. Ich habe nichts dagegen, wenn mal irgendwo ein Würfel steht und ein Glashaus, aber wenn das zur Maxime wird oder zum Dogma, und es überall gleich aussieht und austauschbar, dann kann ich damit nicht viel anfangen.
Gut, Gastspiele in München haben sich damit erledigt. Bleiben wir in Dortmund.
Tut mir leid.
Na, ist doch gut. Wo Sie 2012 angefangen haben mit dem Tatort. Die ursprünglichen Mitermittler von damals sind alle schon weg. Wie konnten Sie durchhalten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also der Weggang von Anna, / Frau Böhnisch, war natürlich echt hart, weil Faber und sie natürlich ein Team waren. Und dann sind sie ja fast noch
am Schluss
zusammengekommen.
Mehr als das.
Ja. Also wir haben ja immer so ganz subtil natürlich eine Love-Story gespielt. Und jetzt haut die einfach ab. Na, das war schon in der Tat sehr, sehr traurig. Also ein persönlicher Verlust, weil Anna ein Schatz ist und da eine Freundschaft auch entstanden ist. Und eben... jetzt für die Folgen bedeutet das auch, wo können jetzt die Zuschauer und Zuschauerinnen andocken? Wo gehen sie mit? Was ist das Zentrum dieses Tatortes? Hm. Und wenn Anna fehlt, ist das gar nicht so leicht, da jetzt einen neuen Kern zu finden.
Ihr macht es ja speziell, finde ich, den Zuschauern besonders schwer. Weil gerade eben dieser Dortmunder Tatort lebt ja sehr davon, dass da ein Handlungsstrang auch mal erzählt wird, der gar nicht in einer Folge zu Ende ist, sondern der dann ein paar Monate später eben erst wieder weitergezogen wird und so weiter. Finden Sie nicht auch, dass das teilweise schon fast Überforderung der Zuschauer ist?
Also leicht machen wir es den Zuschauern nicht, da haben Sie sicher recht. Überforderung weiß ich nicht. Ich glaube, die sollte man nicht unterschätzen, die Zuschauer. Ich bin ganz baff, wenn ich manchmal von welchen höre. Ich meine, das sind natürlich die Hardcore-Fans, aber die erzählen mir jeden Teil und wissen noch genau, was, wann, war, wo passiert ist. Mhm. Also da bin selbst ich nicht mehr so gut im Stoff. Aber ja, es ist eine Gratwanderung. Wir haben halt keine Serie, es ist ein anderes Format und wir haben oft viel Zeit zwischen den Ausstrahlungsterminen. Das ist die Kunst, der Spagat, den muss man hinkriegen, zum einen das Serielle irgendwie zu erzählen und gleichzeitig muss jeder Teil für sich funktionieren. Bei so einem Hammer wie dem Tod von Frau Böhnisch ist das jetzt weniger ein Problem, weil das vergisst man nicht.
Ja.
Andere Geschichten, die fallen dann vielleicht mal hinten über, aber einen gewissen Anspruch haben wir immer gehabt. Wir machen es den Leuten nicht leicht, aber ich glaube, das hat sich auf Dauer rentiert. Das wissen die Leute zu schätzen. Und wir haben einfach die Chance, alle Spuren, die wir gesät haben, immer wieder auszugraben und das, was wir gepflanzt haben, zu pflücken.
Und so werden Sie die Zuschauer auch haben, wenn wir jetzt keine Werbung machen können für den nächsten Tatort aus Dortmund, weil schlicht und ergreifend der Ausstrahlungstermin noch nicht feststeht.
Ich glaube, Ende September kommt der nächste. Ich glaube, er heißt Made in China.
Und nun sind wir also zurück bei dem gerade 55-jährigen Jörg Hartmann, der ein bisschen auch über die Work-Life-Balance gesprochen hat, die schwierig ist in dem Beruf. Wird es denn jetzt, wo auch nicht mehr ein Kind da ist, sondern drei Kinder, wird es jetzt besser? Kriegt man dann das mit mehr Erfahrung, mehr Sicherheit dann auch besser in den Griff?
Nee, ich befürchte nicht. Drei Kinder heißt ja auch dreimal mehr Verantwortung und irgendwie wird es gefühlt nicht weniger, muss ich ehrlich sagen. Aber so ist es halt. Und jetzt will ich auch noch schreiben, um Gottes Willen.
Und es soll nicht bei dem Lärm des Lebens bleiben. Und ein Drehbuch, Tatort-Drehbuch hatten Sie auch schon eins geschrieben.
Ja, die Lust ist da, weiterhin Prosa zu schreiben. Aber es ist wirklich eine Frage der Zeit, wie und wann ich das hinkriege. Also Work- und Life-Balance ist weiter ein Thema.
Wir warten es ab, freuen uns drauf und halten Sie sicherheitshalber jetzt schon mal nicht mehr länger auf, damit es weitergehen kann. Ich danke ganz herzlich für die Zeit. Vielen Dank, Jörg Hartmann.
Ich danke Ihnen.
Dankeschön. Apropos Tatort, noch ein Podcast-Tipp. Tatort Geschichte gibt es da in der ARD-Audiothek von Niklas Fischer und Hannes Liebern, zwei Historikern der LMU, die zurückreisen zu spannenden Verbrechen eben aus der Vergangenheit. Überall, wo es Podcasts gibt.